SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
SR3 hat ein waschechtes Abenteuer im Angebot. Dafür hatten wir vor ein paar Wochen Abenteuerlustige gesucht. Und nächste Woche Mittwoch geht's los. Da geht's nach Lappland. Eine Woche lang ganz nah dem Polarkreis. Von dort aus wird unser Reporter Christoph Borgans mit 4 SR3-Hörern die Landschaft erkunden, durch den Schnee wandern, Rentiere sehen, Schlitten fahren, den skandinavischen Winter also hautnah erleben. Und er wird sich mit dem Erlebten täglich hier bei uns ins Programm melden. Um dieses Abenteuer, um die Abenteuergruppe zusammenzustellen, haben wir von SR3 Sie im Vorfeld gebeten. Beweisen Sie uns, dass Sie das Zeug dazu haben. Erzählen Sie uns von einem Abenteuer, das Sie schon mal erlebt haben. Und was man genau unter Abenteuer zu verstehen hat, das haben Sie selbst festgelegt. Die schönsten, kuriosesten, dramatischsten und spannendsten Geschichten, die Sie uns erzählt haben, hat Oliver Hottung hier für Sie nochmal zusammengestellt. Und jetzt heißt es eine knappe halbe Stunde lang
SR3.
Was für ein Abenteuer!
Ich heiße Angelika Fries und wir sind hier in St. Ingbert. Ich war vor vielen Jahren mit meiner Freundin für 5 Monate in den USA. Neugierig auf alles und ja, manchmal sind wir auch schon Wagnis eingegangen. Wir hatten eigentlich nur entweder auf Zeltplätzen geschlafen oder in einer Jugendherberge, also keinerlei Luxus. Und dann waren wir irgendwann im Yosemite Park und wollten dort eine 6-tägige Wanderung unternehmen. Und dann muss man sich bei einer Rangerstation anmelden, die einem dann alle möglichen Erklärungen dazu geben. Unter anderem, dass dort im Park Schwarzbären leben, die zwar jetzt nicht am Menschen interessiert sind, aber sie sind an den Lebensmitteln der Menschen interessiert. Wenn man es mit ins Zelt nimmt, der Bär riecht alles. Dem ist ja egal, ob ich dann noch da bin, der dringt einfach ins Zelt ein. Und um das zu vermeiden, das wird nämlich bestimmt nicht lustig, muss man das Essen in den Baum reinhängen. Und das Seil hängt man an einen Ast, der möglichst weit vom Stamm entfernt ist, damit der Bär nicht drankommt. Dieser Bär kam dran, der war schlau. Wir lagen dann im Zelt und hatten dann ein Geräusch gehört, von dem wir schon gleich geahnt hatten. Das ist der Bär, der an unser Essen will. Und dann hat man das gemacht, was die Ranger empfohlen hatten, nämlich Krach. Wir haben dann auf dem Alutopf rumgeschlagen und rumgeschrien und in die Hände geklatscht. Und naja, der Bär hat sich nicht dran gestört. Und dann hat man uns überlegt, wenn er jetzt das Essen behält und dann haben wir für 3 Tage kein Essen. Und so geht das ja schließlich nicht. Und dann hatten wir uns Mut gefasst und sind mit unseren kleinen Taschenlampen raus. Und im Schein der schwachen Taschenlampen hatten wir dann nur 2 Augen gesehen. Der Bär saß nämlich oben auf dem Ast und hat einfach das Seil hochgezogen. Er hat sich die Salami geholt und ist dann weiter hoch in den Baum. Also hatten wir uns überlegt, wir müssen Nachtwache halten. Und dann habe ich die erste Wache übernommen, habe mich vors Zelt gesetzt mit einer Kerze, um Batterie zu sparen. Vorher hat man noch ein paar Steine gesammelt, dass wir wenigstens irgendwas gegen den Bären als Waffen haben. Meine Freundin lag im Zelt, der Bär saß im Baum und hat richtig laut geschnarcht. Und als meine Freundin und ich dann getauscht hatten, hat es dann schon ganz leicht gedämmert. Und dann haben wir gesehen, wie groß er war, nämlich so groß wie ein richtig großer Bernardiner. Diesmal hat er sich dann mit Geschrei und Steinen vertreiben lassen. Und dann kam er auch nicht mehr.
SR3.
Was für ein Abenteuer!
Ja, mein Name ist Ralf Weber und wir sind hier in Göttelborn. Also ich hatte immer Bergtouren in den Westalpen gemacht. Ja, und irgendwann kam mal die Frage, soll man nicht mal was Größeres machen? Und mein Schwager hat dann mal angefragt, was hältst du davon, wenn wir ins Himalaya fahren? Mal so 4-5 Wochen Zelttour. Ja, und dann nahm das Ganze seinen Lauf. Es war eine neue Erfahrung. Ich bin normalerweise nicht der Typ, der gerne zeltet. Aber man muss das dann halt mal mitmachen, wenn man sich dafür entschieden hat. Und wir steigerten uns dann immer langsam hoch, runter, wie das halt ist. Das höchste Lager war dann auf 5080 Meter. Die erste Nacht waren wir morgens eingeschneit. Die roten Zelte, da guckte nur noch oben das Dach so ein bisschen rot raus. Wo wir dann auch Zeuge eines missglückten Rettungseinsatzes war. Und zwar ist ein Hubschrauber mit den Geretteten dort abgestürzt. Ja, das hat uns also in der Zeit schon ziemlich mitgenommen, weil es war ja auch nicht schön. So, und dann näherten wir uns dann langsam halt unserem Ziel, also Space Camp vom Island Peak. Ja, und dann hieß es irgendwann, den nächsten Tag dann morgens um 3 Uhr geht's los. Es ist ja so wie eine Meditation. Man geht, man spricht nicht viel, hängt seinen Gedanken nach und dann denkt man manchmal, was machst du überhaupt hier? Bis dann halt der Anfang des Gletschers dann kam. Da merkt man schon, dass einem die Luft dann manchmal ein bisschen fehlt. Und Anfang der Steilflanke hat mich dann die Kraft dann halt verlassen. Man konnte gar nicht so viel Sauerstoff schnappen, wie man geatmet hat. Also man hat schnell geatmet und es ist aber nichts angekommen. Und ich habe mich ausgeklinkt und da ging gar nichts mehr. Und jeder hat halt gesagt, versuch's doch. Und nee, es hat keinen Sinn gemacht, weil ich hätte die nur aufgehalten. Ja, und dann habe ich mich dann ausgeklingt und gewartet. Und es war ja kalt, man kriegt ja nicht mehr warm. Auch wenn man so eine dicke Jacke anhat und alles Mögliche unten drunter. Und da wartet man halt, bis die wiederkommen. Und das dauerte. Es nutzt ja nichts. Es nutzt nichts, irgendwo zu sagen, ich versuche es trotzdem. Ich habe heute Morgen in den Nachrichten gehört, der Reinhold Messner wird ja 80. Und der hat gesagt, die bringen immer nur von seinen Erfolgen. Und er hatte mehr Misserfolge wie Erfolge. Und da bringt keiner was davon. Und das muss man sich einfach halt mal zugestehen. Das ist so. So, und wenn man dann abends dann wieder mit der Clique zusammen war im Zelt und hat dann schöne Gespräche gehabt, da denkt man, ja, das hat sich gelohnt. Allein das war es wert.
SR3.
Was für ein Abenteuer.
Hallo, ich bin die Alex Straßburger und wir sind in Dudweiler. Ich glaube, ich war 11 oder 12 und es war das erste Mal, dass ich ohne meine Eltern in Urlaub fuhr. Ich wurde mit meiner Cousine Mathilde mit dem Bus an die Ostsee gekarrt. Wir waren total konträr. Sie war immer so die Schüchterne, die Ruhige. Und ich immer so diese blablabla, diese Ausgeflippte. Ja, deswegen. Wir schliefen in einem Großraumzelt auf muffigen Matratzen. Ganz viele Mädels auf einem Haufen, immer irgendwo Gekicher. Und wir waren verstochen von den Mücken. Das Essen war schlecht. Wir hatten ständig Sand in den Zähnen. Also alles schon ein Abenteuer, wenn man so jung ist und das erste Mal macht. Und dann hatte ich ja die Idee mit dem Tretboot fahren. Und ich sagte zu Mathilde, komm, wir mieten uns jetzt ein Boot. Naja, sie ist dann mit. Und wir sind dann schön mit dem Tretboot auf der Ostsee rum. Auf dem offenen Meer, da gab es keine Absperrung mit Bojen, das war in den 80er Jahren. Und dann kam die Strömung und wir trieben immer weiter ab. Mathilde war dann ganz panik, die hat angefangen zu heulen, die ist aufgestanden, Hilfe. Und ich habe gesagt, Mensch, setz dich doch, ist doch alles gut, wir kommen schon irgendwie an. Ich fand das aufregend, ich fand das lustig, ich habe gesagt, Mensch, endlich passiert hier mal was. Also ich hatte keinen Moment Angst und Mathilde wurde immer panischer. Scheinbar ist dann doch aufgefallen, da fehlen zwei. Ja, und dann kam das DLRG-Rettungsboot. Oh, ich war so aufgeregt, dachte, oh, wie schön, wie koscher, steh im Mittelpunkt und so. Ich fand das richtig aufregend und spannend. Und ich werde nie diesen Satz vergessen, die diese Dame zu uns gesagt hat, die eine weint, die andere lacht, das habe ich noch nie erlebt. Das war irgendwie, ja, und da habe ich dann gemerkt, in mir steckt Abenteuerlust.
SR3.
Was für ein Abenteuer.
Mein Name ist Tanja Karasek-Priander und ich wohne in Riegelsberg im Ortsteil Hilschbach. Ich hatte mich vor 2 Jahren bei Gefragt Gejagt beworben und im Februar kam dann die Einladung von der Redaktion, dass ich ausgewählt worden bin mit Sendetermin. Also ich habe eine genetische Netzhauterkrankung und deswegen war diese Zugfahrt schon an sich ein bisschen spannend, weil ich ja nur 25% Sehkraft auf jedem Auge habe. Aber den Menschen haben wir dann auch geholfen und gesagt, da ist der Waggon. Ne? Also weil diese Anzeigetafeln sind ja doch sehr klein geschrieben und die haben mir das dann auch gesagt. Also das war echt unheimlich nett von den Menschen. Sogar der Zug hat keine Verspätung gehabt. Ja, die Nacht war ruhig und dann sind wir zu den Studios gefahren worden und das war dann dort total spannend. Also jeder hat seine eigene Garderobe gehabt mit Schild und Garderobiere und Visagistin, also die haben dann auch uns etwas aufgehübscht, den Alexander Bommes kennenzulernen. Das ist so ein netter, netter Mensch. Der ist so sympathisch und so wie er im Fernsehen ist, ist auch wirklich im wahren Leben. Der nimmt einen wirklich mit. Und also meine große Herausforderung war ja tatsächlich dann der Bildschirm, wo die Fragen drauf gestanden haben. Das hatte ich dann auch nicht so erwartet, dass der so klein ist, weil ich das ja nicht gesehen habe, richtig. Ich war sowas von aufgeregt. Also da war es Kinderkriegen, das war ein Klacks dagegen. Und ich bin dann tatsächlich durch diese Hauptrunde wirklich im Blindflug durch. Es ging aus, dass ich mit einem Mitkandidat im Finale war und haben dann mit der letzten Sekunde tatsächlich gewonnen und haben für unser Team 5.500 € erspielt. Und das haben wir auch durch 4 geteilt. Vor kurzem kam auch der Gewinn und ich habe einen Bedampfer für mein Pferd gekauft, weil der Equides Asthma hat. Eine Sonnenbrille, damit ich besser gucken kann. Und den Rest, den habe ich mal auf Seite gelegt für den Urlaub.
SR3.
Was für ein Abenteuer.
Reinhard Köster, ich wohne in Dillingen und bin inzwischen Rentner und genieße das Rentnerleben. Die Geschichte spielt in Rumänien. Kurz nach der Zeit, als der Eiserne Vorhang fiel, wurde ich vom Caritasverband der Diözese Trier aufgefordert, Kinderheime in Rumänien ausfindig zu machen. Und so sind wir dann mit einer Gruppe von 5 Personen durch alle rumänischen Diözesen gefahren und haben Kinderheime gesucht, um da Unterstützung oder Hilfe anzubieten. Aber es war zu der Zeit so, dass in Rumänien große Aufstände waren. Iliescu, die gleiche Verbrechergröße wie der Ceausescu, der hatte an einem bestimmten Tag Bergarbeiter nach Bukarest karren lassen, um die Studentenbewegung niederzuknüppeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir fuhren genau in eine der Straßen rein, wo die Bergleute gerade das Wohnhaus eines Professors stürmten. Wir wollten schnell Fotos machen, wie man das so macht. Aber in dem Moment war schon unser VW-Bus umzingelt. Natürlich alles dunkel gekleidet, schwarz und auch die Gesichter schwarz. Es war schon furchterregend. Und die klopften dann mit ihren dicken Stangen gegen den Bus. Gerade mal einen halben Zentimeter Scheibe trennte uns. Ich bin ein christlicher Mensch, aber ich habe noch nie in meinem Leben so gebetet, wie in dem Moment, uns war klar, hier kommen wir nicht mehr raus. Wir haben dann das Glück gehabt, wir hatten auf Rumänisch, auf Ungarisch und in deutscher Sprache ein DIN-A4-Blatt dabei, was uns auswies als Hilfsorganisation. Und man hat uns dann irgendwann auch fahren lassen. Und irgendjemand muss dann wohl gesagt haben, okay, wenn das eine Hilfsorganisation ist, dann dürfen wir da nichts machen, ne? Oder können wir nichts machen. Aber genau erklären kann ich es nicht. Wir waren alle sowas von aufgeregt und wir waren nur froh, dass wir wieder weg waren. Wir mussten dann umdrehen, auf der Straße wieder zurückfahren. Ich glaube, in der halben Stunde hat kein Mensch gesprochen. Und wir haben abends im Fernsehen erst gesehen, in welcher Gefahrensituation wir uns dann auch tatsächlich befunden haben. Dass alle westlich aussehenden Autos, die auf diesen Universitätsplatz fuhren, gestoppt wurden, die Türen aufgerissen und die Personen rausgezerrt und ja, draufgetreten, vermutlich auch bis zum Tode. Also das war schon heavy.
SR3.
Was für ein Abenteuer.
Mein Name ist Christina Schwarz und wir sind aktuell in Saarbrücken. Da war damals eine Demonstration in Saarbrücken in der Bahnhofstraße. Und ich bin mit meinem Auto gekommen über die Wilhelm-Meinisch-Brücke und musste an der Ampel am Karstadt stehen bleiben. Das stand ein leerer Bus und auf einmal ist ein riesiges Gewimmel. Es stürzen Polizisten raus auf diesen Bus und in dem Moment sehe ich, dass da ein Mann in diesen Bus reinrennt und dann hat die Polizei diesen Bus umstellt und der Mann schrie aus dem Bus raus. Die Polizisten schrien auf diesen Mann ein. Er soll die Waffe fallen lassen und irgendwann stand einer der Polizisten bei mir vorne an der Motorhaube und dann hat irgendein Polizist in die Luft geschossen und auf jeden Fall schießt dann der Mann aus dem Bus raus und schießt auf diesen Polizisten an meiner Motorhaube. Und dann habe ich irgendwann mal in den Rückspiegel geguckt, weil ich gedacht habe, dass das nicht mehr so schön. Und da standen lauter leere Autos hinter mir. Und da saßen ganz viele Leute auf der Straße. Und dann ging das ganz schnell. Ich habe dann die Fahrertür aufgemacht, habe mich abgeschnallt, habe mich da rausfahren lassen. Und der Mann hinter mir aus dem Auto, der kam wie so ein Speedkrabbeln, kam der so auf mich zu und hat gesagt, ich rufe die ganze Zeit, sie sitzen in der Schussbahn. Und auf einmal gab das noch einmal einen Knall. Und dann hatten die, den Mann, der sich im Bus verschanzt hatte, der hatte da eine Kugel abbekommen. Dann kam ein Polizist zu mir und hat mich gefragt, ob ich eine Decke habe. Und er hat immer so eine Notfalldecke im Kofferraum. Und der Polizist sagt, können Sie dem mal die Decke unter den Kopf legen? Was mit dem Mann war, weiß ich nicht. Der hatte wohl einem Polizisten die Waffe geklaut. Das ist schon eine markante Situation. Also. Und wie lange ist das her? 5 Jahre vielleicht? Sind wir im privaten Kreis mit so einem 9er-Bus irgendwo hingefahren. Und der ganze Bus schlief, außer dem Fahrer und mir. Und wir haben uns unterhalten und ich erzähle das so. Da guckt er mich an und sagt, sag mal, wo das war. Und dann habe ich das nochmal gesagt. Und er ist bei der Kripo. Der Mann, der damals bei dir am Auto stand, ist heute Referent und benutzt das als Fall in der Polizeiausbildung. Ist heute ein Übungsfall bei der Polizei.
SR3.
Was für ein Abenteuer.
Mein Name ist Heinz-Günther Ginsbach. Wir sind hier in Otto. Das war ja 1974 ungefähr oder 73. Ich hatte gerade einen Führerschein gehabt und auch ein neues Auto, ein VW 1600, Liesek. War doch mal so ein schöner Schlitten, sagen wir mal. Fing an damit, dass wir in der Reiterhalle in Ballern gesessen haben. Mein Cousin, seine damalige Freundin und meine Freundin, die war 17, war ein Jahr jünger als ich. Damals Volljährigkeit war mit 21 und Führerschein konnte man aber schon mit 18 machen. Und ich wollte da stolz mein Auto vor einmal fahren irgendwo hin. Aber wir könnten doch ans Meer fahren. Komm, wir fahren nach Ostende. Ja, gesagt, getan. Ins Auto gesetzt, war ungefähr 22:30 abends. Ja, das war eine Schnapsidee sozusagen. Jedenfalls sind wir losgefahren und nach, ich weiß nicht, 4 Stunden oder was, irgendwann kamen wir dann in Ostende an, haben den Strand gesehen, Meer gesehen, 30 Minuten ungefähr. So, jetzt fahren wir wieder heim. Weil wir waren ja damals noch nicht verheiratet und mein Schwiegervater, der hatte keine Ahnung von der Tour da gehabt und der wäre auch dagegen gewesen. Ne? Setzen wir ins Auto, fahren zurück, fahren heim und dann macht es auf einmal wupp, 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 Motor aus. Später hat sich herausgestellt, dass kein Öl drin war. Ich hatte ja damals alle möglichen Gedanken, aber nicht, ob jetzt Öl im Auto ist oder so. Und ja, haben wir eine Werkstatt aufgesucht. Und die sagten, der Motor ist im Arsch, so zu Deutsch gesagt, der ist hinüber. Wir können höchstens eins machen, die Werkstatt anrufen, also bei mir daheim, das war in Perl, und versuchen, neue Motor zu kriegen. Habe ich da gemacht, in der Werkstatt in Perl angerufen. Die sagten, ja, wir schicken einen Austauschmotor. Ah ja, was machen wir jetzt? Wir müssen ja übernachten. Dann haben wir uns ein Hotel gesucht oder Pension war damals und haben dort übernachtet. Und das war wirklich wunderschön. Und am nächsten Tag sind wir dann zur Werkstatt. Ich habe da gewartet, dass der Motor irgendwie kommt. Ne? Und stattdessen geht die Tür auf und mein zukünftiger Schwiegervater kommt rein. Wut entbrannt und alles. Ich weiß bis heute nicht, wie er da, aber jedenfalls hat er da gestanden. Hat mit mir kein Wort geschwätzt, nur mit meiner Frau damals und sagt, jetzt schleppe ich dich ab. Der war ein ziemlich furchteinflößender Mann, also ziemlich groß und ich wusste ja noch nicht, was er sich jetzt vorgestellt hat, was wir die Nacht getrieben haben und so weiter. Und so. Und holt ein Seil raus und wir angebunden. Und ja, der fährt los. Ich hinten dran, also an dem Seil dran. Und es hat gehagelt auf einmal. Es ist Schnee gefallen, es hat geregnet. Und irgendwann war die Batterie leer. Und ich hatte ja keinen Motor. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe die Scheiben, damals teilweise noch Kurbel, da ging nicht elektrisch, Gott sei Dank, sonst hätte ich noch nicht mal zum Fenster rausgucken können. Ja, Kopf zum Fenster raus und durch Brüssel durch. Und der ist immer schneller. Und ich konnte ihm kein Signal geben. Ich habe weder Lichthupe gehabt noch sonst irgendwas. Kein Sprung, ja. Und ja, da sind wir kurz vor Luxemburg, ist er dann doch die Spur zu schnell gefahren. Und ja, da haben wir uns umeinander gedreht. Ich weiß nicht, ich meine, damals hätten wir noch ein Verkehrsschild mit umgefahren. Und ja, da waren wir beide. Autos waren dann wirklich richtig hinüber. Wir haben da später nie mehr drüber geredet. Also, wenn ich jetzt so überlege, ja, warum haben wir das eigentlich nicht gemacht? Aber das ist auch 50 Jahre her. Ne? Für mich war das ja, ich war das erste Mal mit meiner Frau, habe ich übernachtet, das war schön.
SR3.
Was für ein Abenteuer.
Mein Name ist Otto Kramer, ich wohne in Neunkirchen und meine Frau, die wohnt auch hier.
Ja, hallo, ich bin die Birgit, ja, ich bin die Ehefrau.
Wir waren mal in Stockholm in einem Hotel und dann lag auf jedem Kopfkissen abends ein Stoffelch. Das war schon mal interessant.
So einen Elch zu treffen oder mal zu sehen, das war immer mein großer Traum. Deshalb haben wir auch gesagt, die trifft man ja nur in den Ländern wie Kanada, Schweden, Finnland.
Ja, dann hatten wir uns entschlossen, nach Cabot Trail in Kanada zu fliegen.
Wir sind dann mit Rucksack losgewandert, haben Verpflegung mitgenommen und dann so nach ungefähr einer Stunde, es war menschenleer, eine Stille, die haben wir sehr genossen. Und plötzlich hatten wir Stimmen gehört und von Weitem sind uns dann zwei junge Paare entgegengekommen.
Aber wenn zwei Frauen zusammen wandern gehen, dann hört man das schon meilenweit und wir wandern schweigsam. Die haben gesagt, sie hätten noch keine Elche gesehen, sie hätten schon zweimal den Rundweg gemacht und sie hätten nach Hause Bilder geschickt von Postkarten, abfotografiert, sie hätten Elche gesehen.
Ja, wir haben uns dann damit abgefunden, jemals einen Elch zu sehen in diesem Naturschutzgebiet, das ja riesig war. Und plötzlich war links im Gebüsch ein Geräusch. Ganz, ganz blitzschnell, konnten wir gar nicht denken, kam ein Riesenelch des Weges vor uns getrabt. Er war noch eine Handbreit von uns entfernt. Er hat uns fast gestreift und hat geschnauft und wir sind zu Tode erschrocken. Wir waren wie versteinert und gehofft, dass dieser Elch an uns vorbeizieht. Der Elch trabte weiter. Und wir waren nicht in der Lage, irgendwie ein Foto zu machen, weil wir waren wirklich geschockt. Ich habe gesagt, oh Schreck, das glaubt uns keiner. Dass uns das widerfährt, das ist abenteuerlich.
SR3.
Was für ein Abenteuer.
Ich bin die Carola Gruschke, ich wohne in Nalbach. Und ich war mit meiner Tochter sehr spontan nach Thailand. Und wie das so ist, wenn man dann ans Meer kommt, will man als erstes mal ans Meer. Und waren eine halbe Minute im Meer, auf einmal schreit eine Frau und schreit und schreit und schreit. Und ich denke, was geht denn hier ab? Sind hier Quallen im Meer? Meine Tochter hat nicht mehr ins Land angeguckt. Ne, Quallen hier eigentlich nicht. Also komm, ich gehe mal gucken. Ne? Und ich aus dem Wasser raus. Und ja, dann lag einer, den hatten sie schon aus dem Meer gezogen. Der war tatsächlich ertrunken. Und ich habe nur geschrien, ich bin Krankenschwester, da konnten sie halt nichts damit anfangen. Und 50, 60 Thailänder standen um mich rum, alles laut, die Frau hat geschrien. Seine Frau, die waren mit der ganzen Familie dort, die feiern dann, wenn sie frei haben, gehen ihren Strand, picknicken, machen, tun, schönen Tag halt. Und dann haben auch ein bisschen Alkohol und er ist dann halt mit der Jeans und komplette Klamotte ins Meer rein und hab dann ja angefangen, Herzdruckmassage zu machen. Hab dann überlegt, ja, eigentlich müsste ich beatmen, das war alles nicht so lecker. Und dann stand meine Tochter halt ja, mit 21 neben mir, Mama, kannst du das hier gebrauchen? Und hat so eine kleine, dünne Nylontüte in der Hand. Und ich gucke nur und denke, ja, Loch rein, dem über den Mund. Ja, haben dann beatmet, weiter reanimiert. Dann haben andere wo die Herzdruckmassage übernommen haben. Das Ganze ging gut 20 Minuten, bis der Rescue dann da war. Ja, meine Tochter hat dann auch mit den Angehörigen Telefonnummern alles ausgetauscht. Also wir wissen, es geht diesem Menschen gut. Er hat es ohne Schäden überlebt. An dem Abend war dann Party in Pattaya, weil ich sonst nicht hätte schlafen können. Ich war durch.
SR3.
Was für ein Abenteuer.
Jutta Auenbach hat in eine, jawohl, genau. Eigentlich habe ich gedacht, nee, also schon eigentlich ein Leben ohne Höhen und Tiefen. Und irgendwie, dann bin ich natürlich Oma von so einem kleinen Kerlchen mit 3. Und auf einmal kommt die und dann sagt sie immer, Oma, wir sind jetzt ganz arm und unsere Eltern sind tot. Und wir sind jetzt ganz tief im Wald. Und dann müssen wir in die Kich schleichen und müssen uns Essen holen, nahrhaftes Keks und Chips. Und dann leben wir in einer Höhle im Wald und dann kommen Bären. Und auf einmal habe ich gedacht, das ist doch ein Abenteuer. Ne? Und dann auch so Sachen wie, dann jetzt, wenn es warm ist, dann sitzen wir im Wäschkorb, ich im Wäschkorb, sie im Wäschkorb, auf der Wies. Und dann geht das los. Und dann kommt, Oma, da kommen Wellen. Oma, und da sind Ungeheuer. Und diese Fantasie, das ist also wirklich dann so toll. Und halt, das sind die tollsten Abenteuer, die man so erleben kann. Ne? Wenn man dann auf der Bischlei auf der Wies und dann, wir fliehen dann also zu den Indianern und zu den Eskimos und wir jagen Eisbären. Und Oma, du musst keine Angst haben, Oma. Ich pass auf dich auf. Und dann habe ich gedacht, ja, wie toll das für jemand als Oma ist, wenn man da darf mit auf diese Abenteuerreise.
SR3.
Was für ein Abenteuer.
SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
SR3.
Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12:30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.